Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. 2024 wird als sensationelles Börsenjahr in die Geschichte eingehen. Aber wie immer liefen nicht alle Anlageklassen, nicht alle Regionen und auch nicht alle Branchen gleich gut. Wir blicken zurück auf ein spannendes und wirklich gutes Jahr. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, der S&P 500 hat 2 Jahre in Folge mehr als 20% zugelegt. Das war wohl das erste Mal seit Ende der 1990er Jahre, habe ich gelesen. Das war schon ein besonders gutes Börsenjahr. Oder es waren 2 besonders gute, oder?
Ja, das kann man wohl so sagen. 2 solche Jahre hintereinander hat es auch noch nicht so wirklich oft gegeben. Es ist traditionell so, dass die Märkte mehr als 10% schwanken. Also wenn man sich so insgesamt das mal als Balkendiagramm anguckt über mehrere Jahre, dann sieht man selten, dass die Schwankungen sehr klein sind. Aber dass es 2 so große in eine Richtung gibt, dass es eben auch nicht allzu häufig vor. Insofern ist das schon ein außergewöhnliches Jahr gewesen, was wir jetzt wieder erlebt haben. Ja.
Und noch besser lief es ja an der US-Technologiebörse Nasdaq.
Ja, absolut. Also der S&P 500 hat immerhin schon eine Performance hingelegt von knapp 30% bisher. Das Jahr ist ja noch nicht ganz zu Ende, aber da sind wir schon mal ziemlich weit vorne. Und wenn ich dann auf die Nasdaq gucke und hier vor allen Dingen mal den Composite heraushole, da gibt es ja auch verschiedene Indizes, aber ich gucke jetzt mal auf den Composite, dann liege ich schon deutlich über 30, was natürlich wieder an den großen Werten liegt. Ich gehe hier nochmal in mein Bloomberg-System rein, wo wir ja immer die Zahlen gerne rausholen.
Es sind die Magnificent Seven, die die Rallye natürlich wieder angeführt haben, die großen Technologieunternehmen. Aber man fragt sich natürlich wirklich, kann das immer so weitergehen? Das ist ja wirklich krass, was die da wieder aufs Parkett gezaubert haben.
Genau, ich befrage hier gerade den Bloomberg und sehe also, dass nach Bloomberg Magnificent Seven Total Return Index, da steht eine knapp 70% für diese 7 Unternehmen. Sie haben ja mittlerweile eine Marktkapitalisierung, die bei 16,5 Billionen US-Dollar liegt, also sagen wir mal roundabout 10-mal so viel wie der gesamte deutsche Aktienindex mit 40 Unternehmen. Nein, das wird natürlich nicht so weitergehen. Die Gewinne müssen auch kommen, so wie das von den Analysten erwartet wird, beziehungsweise diese übertreffen. Wir haben 2023 Gewinne für die Magnificent Seven gesehen von knapp 40%. In diesem Jahr sollten es wieder über 30% werden. Fürs nächste Jahr sind dann nur knapp 20 erwartet. Gehen wir davon aus, dass die Magnificent, wie sie das bisher immer geschafft hat, die Unternehmens- oder die Schätzungen der Analysten übertreffen werden. Dann kommen sie vielleicht irgendwie bei Mitte 20 oder sowas raus. Dafür sollten die anderen 493 Unternehmen des S&P 500 etwas besser, mit besseren Aussichten einfach über Deregulierung, Steuersenkungen und so weiter. Allein die Steuersenkung, die Trump angekündigt hat, macht für den S&P 500 so rund 4-5% Gewinnwachstum aus. Also es sollte, die Lücke sollte sich schließen, die Gewinnerwartungen und dann natürlich auch die Kursentwicklung sollten stärker zusammenlaufen. Ich glaube nicht, dass die Magnificent Seven in den nächsten Jahren noch so outperformen werden, wie sie das in den letzten Jahren getan haben.
Du hast den deutschen Aktienmarkt schon angesprochen. Auch beim DAX lief es ja sensationell, wenn auch nicht ganz so gut wie an der Wall Street. Aber die Marke von 20.000 ist gefallen und auch sonst kann sich die Performance wirklich sehen lassen, oder?
Ja, absolut. Also der deutsche Aktienindex, wirklich eine fantastische Performance, jetzt gerade auch zum Schluss nochmal richtig zugelegt. Die Performance liegt bei gut über 20%. Da gibt's natürlich so ein paar bestimmte Branchen, Unternehmen, die sowohl nach oben wie nach unten ausbrechen, aber insgesamt ist das schon eine tolle Sache, wenn man sich überlegt, wo Deutschland ökonomisch steht und dass dann eben der deutsche Aktienindex eine solche fantastische Performance hinlegt, der ja sehr viel stärker ist, haben wir ja schon öfter diskutiert, von der Weltwirtschaft als von der deutschen Konjunktur.
Weniger gut lief es aber dann in der zweiten und dritten Börsenreihe. Also wenn wir in Deutschland auf MDAX und SDAX schauen, die haben eher enttäuscht. Woran lag denn das?
Ja, das liegt eben an dieser schwachen europäischen bzw. deutschen Konjunktur. Guck mal gerade hier wieder Bloomberg. Was sagt der? MDAX liegt bei gerade mal 0,09% im Plus. Da wird wahrscheinlich in diesem Jahr auch keine Besonderheit mehr bei rauskommen. Aber die Ursache liegt eben dann in der schwachen Konjunktur. Die großen Unternehmen können ausweichen. Sie haben Produktionsstätten im Ausland. Wenn jetzt, wie beispielsweise von Ende September bis heute, der Dollar zulegt von 1,12 auf 1,5, dann spiegelt sich das natürlich sofort in der Kasse beziehungsweise auf den Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnung der Unternehmen in Euro wieder, also die im Ausland erzielten Gewinne sind einfach mehr wert, wohingegen die Zulieferer oft in Deutschland produzieren und hier eben mit den Rahmenbedingungen zu kämpfen haben. Das ist meiner Ansicht nach der große Unterschied. Ganz nebenbei, letzter Satz dazu, dürfte auch der Grund sein, warum die DAX-Konzerne ja schon gesagt haben, selbst wenn Donald Trump und die amerikanische Administration Zölle erhebt, könnte man damit einigermaßen leben, weil man eben Produktionsstätten im Ausland und vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten unterhält.
Starke Standardwerte, schwache Nebenwerte. War das auch in den USA und auf europäischer Ebene so? Waren da auch die Großen, die Blue Chips, die Rallye angeführt haben?
In Amerika, Jessica, muss man ein Stück weit unterscheiden, tatsächlich zwischen dem S&P 400 beziehungsweise dem S&P 600 auf der einen Seite und dem Russell 2000.
Das musst du erklären. Was sind das für Indizes? In Russell 2000 kenne ich, ein großer bekannter, in den USA zumindest bekannter Nebenwerte-Index, aber ansonsten bin ich eigentlich beim S&P 500 und nicht bei 400 oder 600.
In den Vereinigten Staaten sind die kleineren und mittleren Unternehmen deutlich besser gelaufen als in Deutschland und Europa, was eben an den konjunkturellen Aussichten liegt. Vor allen Dingen hat hier auch die amerikanische Notenbank mit hineingespielt. Durch die Zinssenkung war dann die Hoffnung eben, dass die Konjunktur auch wieder besser, dass wir keine Rezession in den USA kriegen. Ich darf daran erinnern, dass wir zu Anfang des Jahres ja schon darüber diskutiert haben, ob die amerikanische Volkswirtschaft in eine Rezession hineinfällt und wie tief das denn sein könnte. Davon sind immer natürlich die kleineren Unternehmen, siehe vorhin die deutsche Diskussion, stärker betroffen. Das konnte nun abgewendet werden. Die Fed senkt die Zinsen ohne Rezession. Das beflügelt dann eben die kleineren und mittleren Unternehmen. Und ich hatte ja schon gesagt, ich würde dann eher in den S&P 400 oder 600 investieren. S&P 400 sind die Mid-Caps, S&P 600 sind die Small-Caps und im Russell sind sozusagen die noch kleineren Unternehmen. Also im Grunde genommen muss man die Indizes immer addieren. Wenn ich den S&P 500 habe und nehme dann den S&P 400, dann bin ich bei den Unternehmen 501 bis 900. Wenn ich dann noch den S&P 600 hinzuzähle, dann bin ich eben bei 1500. Beim Russell 2000 bin ich bei 1001 bis 3000. Also ich habe einfach noch kleinere Unternehmen mit drin und typischerweise sind die dann anfälliger für irgendwelche auch idiosynkratische Themen. Sie sind anfälliger für Zinsentwicklungen. Sie haben in der Regel eine höhere Verschuldung. Also die qualitativ höheren oder besseren Unternehmen findet man in der Regel dann im S&P 400 oder 600 im Vergleich zum Russell. Allerdings mit dieser Erholungsrallye, die wir gesehen haben ab dem Sommer, als dann eben die Diskussion ja so langsam ruhiger wurde um die Frage, wird es in Amerika eine Rezession geben, haben sich beide Indizes oder alle drei Indizes sehr gut entwickelt und liegen bei um die oder gut 20%.
Bevor wir gleich noch ein paar andere Anlageklassen uns anschauen, lass uns noch ganz kurz auf die Schwellenländer schauen. Der chinesische Aktienmarkt hat ja Fonds und ETFs auf die Emerging Markets lange belastet. Das hatte sich 2024 zwischenzeitlich mal geändert, war ja auch mal ein Thema in unserem Podcast. Aber unterm Strich, wie lief es in den Schwellenländern? Viele, die in ETFs investieren, haben dann den MSCI Emerging Markets im Kopf. Oder welche Schwellenländer liefen super, welche weniger gut?
Bei den sogenannten Emerging Markets, wie es im Englischen und auch im Jargon an der Börse typischerweise hört, also den Entwicklungs- und Schwellenländern, manch einer sagt auch der globale Süden, obwohl sie nicht alle auf der Südhalbkugel liegen, sieht es etwas mauer aus in diesem Jahr. Lateinamerika sicherlich ganz hinten, also mit tiefroten Vorzeichen. Mexiko braucht man, glaube ich, nicht groß zu fragen, woran das liegen kann. Aber auch sonstige lateinamerikanische Länder nicht wirklich sehr erfolgreich. Indien hat zuletzt auch wieder stärker korrigiert. Hier sind einige Gelder abgeflossen Richtung China, als China anfing, darüber nachzudenken, ja, größer zu stimulieren. Da gab es in China dann ein Zwischenhoch. Danach hat sich das Ganze wieder ein Stück weit relativiert. Allerdings scheint die Kommunistische Partei jetzt etwas zu konkretisieren, wo und wie sie denn weiter stimulieren will. Das hat zuletzt auch wieder ein Stück weit in China geholfen. Also insofern ist das unfair, diese Länder alle in einen Topf zu werfen. Es gibt sehr unterschiedliche Entwicklungen. Wenn man sich beispielsweise nur mal zwei Länder rauspickt wie Taiwan und Korea, beide ja sehr technologielastig. In Taiwan haben wir allerdings sehr viel mehr Semiconductor, Halbleiter, die der Index hat gut performt, über 30% zulegen können. Wohingegen Korea, wo wir ja auch einige politische Themen zuletzt gesehen haben, bei minus 10% liegt. Also es lohnt sich da schon, gerade bei den Emerging Markets etwas genauer hinzugucken, wo man investieren möchte.
Du hast vorhin schon die Notenbanken angesprochen. Das ist ja durch die Geldpolitik, durch die Zinssenkung auch ein bisschen Rückenwind in die Märkte, in die Aktienmärkte gekommen. Aber lass uns doch auch mal schauen, wie es an den Renten, also an den Anleihemärkten aussah. Konnte ich da 2024 gutes Geld verdienen und wenn ja, womit?
Ja, Jessica, wir haben ja schon bei den Emerging Markets über große Differenzierung gesprochen. Die ist sicherlich bei den Anleihenmärkten nochmal ein Stück höher. Der gesamte Anleihemarkt, also wenn ich mir den Global Aggregate angucke bei Bloomberg, dann haben wir eine Rendite, die so etwa bei 1% knapp liegt. Gucke ich in die Corporate Bonds hinein, bin ich immerhin schon bei gut 3%. Also hier sieht man doch gewaltige Unterschiede. Die sind auch nochmal zu sehen zwischen dann den Bonitätsstufen, also je nachdem, ob ich in Unternehmensanleihen besserer oder schlechterer Bonität hineingucke. Insbesondere die Spreads bei den schlechten Bonitäten, dadurch, dass die Notenbanken gesenkt haben, dadurch, dass man bessere Konjunkturerwartungen hatte, sind die Spreads also enorm zurückgelaufen. Ich würde sagen, sie sind bei High Yield, also bei schlechten Bonitäten geradezu auf Perfektion gepreist im Moment, sind im europäischen High-Yield-Bereich nochmal um gut 45 Basispunkte zusammengelaufen, Amerika um 30. Das gilt auch ein Stück weit für die besseren Bonitäten, allerdings nicht so enorm. Da sind natürlich die Spreads insgesamt kleiner als bei den High-Yields, aber die sind nicht so sehr zusammengelaufen wie bei den High-Yields. Insofern würden wir in Zukunft eher auf Corporate Bonds mit besserer Bonität achten, aber im High-Yield-Bereich war die Performance, die man dort holen konnte, mit relativ gutem Zins und dann nochmal Einengung dieser Spreads, also der Risikoaufschläge auf sichere Anlagen, hat dann doch insgesamt zu einer sehr ordentlichen Performance geführt.
Ein wahres Kursfeuerwerk hat auch der Bitcoin gezündet. Wie sieht es denn bei anderen Kryptos aus und was war denn der Grund eigentlich für dieses Kursfeuerwerk? Wir haben ja sogar die 100.000 gerissen.
Ja, die Kryptowährungen konnten in diesem Jahr schon sehr deutlich zulegen. Sicherlich ist der Bitcoin immer die Kryptowährung, die hier die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Da hatte sich ja auch der zukünftige amerikanische Präsident sehr positiv geäußert und möglicherweise wird ein Freund der Kryptowährungen, Chef der SEC, also der Börsenaufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten, das könnte dazu führen, dass diese Kryptowährungen dann tatsächlich reguliert werden. Das sind sie nämlich nicht wirklich in den USA. Die SEC hat sich da nie so richtig festgelegt, ob und wie sie denn Wertpapier sind. Also insofern hat hier vor allen Dingen Donald Trump mit seinen Äußerungen in den letzten Wochen nochmal dazu geführt, dass die Bitcoins und auch andere Kryptowährungen ebenso nach oben gesprungen sind.
Und es gab noch ein Kursfeuerwerk und zwar lief es bei Gold dieses Jahr ziemlich gut. Warum war das so? Und warum haben Euro-Anleger noch stärker profitiert als diejenigen im Dollarraum?
Ja, Gold gilt nach wie vor als sicherer Hafen und insofern war es aufgrund der politischen Unsicherheiten, auch der geopolitischen Themen, die wir gesehen haben, gefragt über das ganze Jahr. Dazu kommen die Notenbanken, die große Käufer sind, mittlerweile über 35.000 Tonnen Gold in ihren Währungsreserven verwalten als große Nachfrager. Also das hat den Goldpreis getrieben. Es ging dann ein Stück weit zurück mit oder nach den Wahlen in den Vereinigten Staaten, weil die Zinsen gestiegen sind, weil der Dollar etwas fester wurde. Aber insgesamt hat Gold in Dollar tatsächlich knapp 30% hingelegt und in Euro sogar über 35%. 20%, was eben daran liegt, dass der Dollar offensichtlich nochmal ein Stück stärker gestiegen ist. Und insofern war Gold in diesem Jahr auf jeden Fall ein sehr lohnendes Investment.
Über deinen Ausblick auf das Jahr 2025 haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Für alle, die Folge verpasst haben, es lohnt sich. Aber trotzdem jetzt nochmal ganz kurz und knapp als letzte Frage. Wird 2025 wieder so ein sensationelles Aktienjahr wie 2024?
Wir sind verhalten optimistisch. Also ich glaube nicht, dass es ein drittes Jahr hintereinander geben wird, in dem die Börse so laufen kann. Ausschließen kann man das sicherlich nicht. Aber es hängt eben sehr stark von den Entscheidungen auch politischer Art der nächsten Wochen ab. Politik hat typischerweise kurze Beine, das stimmt schon. Aber wir haben doch ein paar richtungsweisende Entscheidungen, die hier anstehen. Und insofern glaube ich, dass es etwas mehr Volatilität geben wird und dass wir ein gutes Börsenjahr 2025 sehen werden, aber kein solch exorbitantes, wie wir das in den vergangenen beiden Jahren erlebt haben.
Danke dir für diese Perspektiven to go. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie uns die Treue gehalten haben in diesem Jahr. Wir hören uns 2025 wieder. Und damit verabschieden wir uns in die Weihnachtsferien.
Sehr gern, alles Gute.